Sie hören SBS German.
Eine Organisation, die Leben rettet. Ein rätselhafter Mann mit einer großen Vision, der verschwindet, bevor er Verantwortung übernehmen muss. Und ein erfundenes Finanzierungssystem, das jahrelang funktioniert, weil niemand genau hinsieht.
It was on TV, but the gold broke and it was all over.
The rumors have flown about the CIA and Secret Service connections of John Friedrich. Now, for the first time, there's a suggestion that he may actually have worked for our own defense forces, possibly under a false name.
I wish to repeat that I have not seen or heard from my son since 1974.
Willkommen zu unserer dritten und letzten Folge von Der Fall John Friedrich. Nationalheld, Hochstapler und der größte Betrug Australiens. In dieser Folge geht es um eine der größten Fahndungen, die Australien je gesehen hatte. Es geht um Gerüchte und um die Identität John Friedrichs, sowie einer Spur nach Deutschland. Und wir untersuchen, wer Verantwortung trug und warum so viele so lange weggesehen haben. Ein Mann namens John Friedrich hat die viktorianische Division des National Safety Council of Australia, kurz NSCA genannt, zwischen 1977 und 1989 als Geschäftsführer in eine Art paramilitärische Organisation ausgebaut, die immer über mehr Hightech-Equipment à la James Bond verfügt. Banken händigen bereitwillig einen Kredit nach dem anderen aus, doch ein Konkurrent in Western Australia, Bill Meek, weiß, dass die Rechnung nicht aufgehen kann. Und er behält recht. Im März 1989 bemerkt das auch die Öffentlichkeit und verlangt Antworten. Im Zentrum des Geschehens steht John Friedrich. Ende 1988 beauftragt der neu eingesetzte Vorstand des NSCA eine zusätzliche Sonderprüfung. Am 15. März 1989 erhält John Friedrich einen Brief. Er wird suspendiert und aufgefordert, wenige Tage später vor dem Vorstand zu erscheinen. Mit einer umfassenden Erklärung der Finanzlage. Doch zu dem Treffen soll es nicht kommen, denn am Tag davor verschwindet er. Es ist der 20. März 1989. NSCA-Öffentlichkeitsmanager Bruce Savage erinnert sich.
And in fact, the day that he disappeared, I spoke to him as he was leaving. And he said, oh, I'm not sure whether this board meeting is going to go too well. And I don't know if I'll go. And that was the last I saw of him. And then the next thing is he didn't turn up to the board meeting and he'd done a runner. So he was having to become a lot more accountable. And that didn't really suit John because he was a person that loved to be in control.
Viele Mitarbeitende erfahren erst aus den Medien, dass ihr Chef verschwunden ist und dass der NSCA vor dem Kollaps steht. So auch der Pilot Tom Supple.
It was on TV that the gun broke and it was all over. It was funny. I stopped at the bank because there was some outstanding money that I hadn't picked up. But by the time I got there, the bank had already shuffled out. I think pretty quick. And so that was the end of that.
John Friedrich hat für den NSCA Schulden in Höhe von knapp 300 Millionen Dollar angehäuft. Rund 25 Banken und Finanzinstitute sind darin verwickelt. Für viele der 490 Mitarbeitenden ist es ein Schock.
I'm probably shocked that it was pretty sudden. I don't think anybody really, there were rumors, but nobody, had any sort of feeling that anything was going wrong at that stage. It was just very sudden and it was all over.
The day that it did go down and it finally collapsed and we realized it was a big Ponzi scheme pretty much, I was wrecked. Absolutely emotionally wrecked.
Auch Konkurrenten spüren die Folgen. Hugh Devin, damals General Manager of Operations bei SkyWest Airlines.
It left almost a vacuum because, one day it was there as this paramilitary force of very considerable substance and the next day it was nothing. And there were people ringing up saying, I've lost my job, you guys got any work? And it wasn't as though that their disappearance opened some opportunity to us or to other aviation companies, because a lot of the work that they were doing, they'd actually created themselves. So it wasn't as though someone in Canberra turned around and said, "Look, they've stopped doing this. Can you guys do it? And we'll pay you to do it, or we'll set up a tender." There was just a complete vacuum. Like, it just was gone. And the human side of it.
Mit dem Platzen der NSCA-Blase und dem Verschwinden John Friedrichs wird er zum meistgesuchten Mann Australiens. Sein Bild ist in allen Zeitungen. Fernsehsender berichten täglich. Es gibt angebliche Sichtungen im In- und Ausland, von Neuseeland bis Südostasien. 16 Tage lang sucht die Polizei und Interpol nach ihm. Inzwischen gehen die Ermittlungen um den Betrug weiter. Der NSCA wird liquidiert und ein Vollstrecker eingesetzt.
The provisional liquidators for the National Safety Council Victorian Division, chartered accountancy firm Ernst & Winnie, say they have evidence of irregular accounting practices by the company over several years. But they say much was kept secret from the honorary board members, with the former chief executive officer and now missing person John Friedrich keeping the company's accounts under close personal control.
Schließlich endet die Suche. Friedrich wird auf einem Campingplatz in Westaustralien verhaftet. Äußerlich verändert, ohne den markanten Bart, aber eindeutig identifizierbar. Im Verhör zeigt er sich kooperativ. Doch eines ist immer noch nicht klar. Wer ist dieser Mann wirklich? Schon zu seinen aktivsten Zeiten kursieren Gerüchte über John Friedrich. Hat er eine militärische Vergangenheit? Warum gibt es so wenige Fotos von ihm, während seine Organisation und seine Leute überall präsent sind? Ist er wirklich in Südaustralien geboren, wie er behauptet, oder stammt er aus Südafrika? Oder doch etwa aus Deutschland? Der ehemalige Öffentlichkeitschef des NSCA, Bruce Savage.
None of us knew he was born in Australia because of his accent, you know, so I don't think he fooled too many people that way. So, you know, his accent was still had a very German twang to it, I suppose. It's sort of I think it was a bit of a hybrid accent. I think he tried to make it Australian, but there was always these little words that would come out every now and then that would sort of, you know, you'd link back to being Deutsch or German.
The true identity of John Friedrich, who defrauded businesses and the banks of almost $300 million, is no longer a mystery.
Während die Ermittlungen laufen, taucht tatsächlich eine Spur nach Deutschland auf. In Bayern kennt man einen Mann mit demselben Gesicht, aber anderem Namen. Friedrich Johann Hohenberger.
Wir haben ihn Benny genannt, der Benny war das. Und, oder der Fritz. Also das war, unter diesen zwei Namen kenne ich ihn. Also das mit Johann ist heute das erste Mal, dass ich das höre. Das habe ich nicht, das wusste ich nicht. Ja.
Im Zuge der Ermittlungen entsteht folgendes Bild. Geboren wurde John Friedrich am 7. September 1950 als Johann Friedrich Hohenberger in München. Fritz, wie er als Kind genannt wird, besucht die nahegelegene Schule und tritt der örtlichen Rettungswacht bei. Später arbeitet er für das Regensburger Straßen- und Teerbauunternehmen Stratebau in der Bad Tölzer Zweigstelle. Nachträglich erfährt das Unternehmen, dass sich Hohenberger mit einem gefälschten Pass und einem fingierten Diplom beworben hatte. Er galt dort als hochintelligent und habe jeden um den Finger wickeln können. Dort trifft Hohenberger auch auf Stelian Moculescu, einen rumänischen Olympioniken, der 1972 das Chaos nach dem Attentat während der Olympiade in München ausnutzt, um in Deutschland Asyl zu erhalten. Friedrich oder Benny oder Fritz greift ihm unter die Arme mit einem Auto und einem Job bei der Straßenbaufirma. Dessen Stunden werden aber nicht sauber abgerechnet. Moculescu ist als Hilfsarbeiter angestellt, verrichtet aber technische Arbeiten.
Er war eine sehr interessante, sehr vielschichtige Persönlichkeit, zweifelsohne, mit Ecken, mit Kanten. Aber er hat, denke ich, alles, was er gemacht hat, hat er schon geplant und hat gewusst, wie es geht, ja. Also ich weiß nicht, ob Sie ein anderes so bezeichnen, aber für mich war das also eher Robin Hood, ja. Also der hat geholfen, wo es nur ging. Er war selber sehr bescheiden in seiner Art. Der hat nicht geprotzt. Also ich kann über ihn nichts Negatives sagen.
Moculescu berichtet, wie Friedrich damals schon Baustellen als seine eigenen ausgab, die aber einem anderen Unternehmen gehörten. 1974 verschwindet Hohenberger, nachdem er von der Hauptgeschäftsstelle der Straßenbaufirma rund 250.000 Mark für ein angebliches Geschäft mitgenommen hat. Damals ist er 24 Jahre alt.
Broad Squad Detective Sergeant Martin Grinberg said Friedrich, whose real surname was Hohenberger, had fled West Germany in 1974 to evade charges of stealing a large amount of money from his employer.
Es geht das Gerücht um, er sei bei einem Lawinenunfall in Italien ums Leben gekommen. Boculescu glaubt das nicht.
Für mein damaliges Verständnis war so, der hat, und so wie ich ihn jetzt da so eingeschätzt habe, vom Typ her, hätte ich gesagt, okay, der hat das alles gut geplant und auf Wiedersehen. Weil dumm war er nicht.
Johann Friedrich Hohenberger, Benny Fritz, bleibt verschwunden. Das erste Mal, dass Moculescu wieder von ihm hört, ist, als in Deutschland über seinen Tod in Australien berichtet wird. Hohenbergers Mutter schreibt später an die Polizei in Victoria. Dieser Brief liegt SBS in einer übersetzten Fassung vor.
I last saw my son Fritz Hohenberger on the 6th or 7th of December 1974. At that time he said he would be going away on holiday and had told me goodbye. On the 7th of December, he rang me from Soldan to inform me that everything was going well for him. That was the last contact I had with my son, Fritz. On the weekend of the 1st or 2nd of April 1989, my son Carl rang me and said, "Your son is alive." He told me to look in the weekend newspaper. I went to my neighbor and borrowed their paper. I found a heading, "So this is how Munich man makes world career." Underneath, there's a photo of a man. I was 100% sure it was my son, Fritz. Even without a name printed, I would have recognized him. I have now more newspaper cuttings, and I'm still 100% sure it is my son, Fritz. After my son vanished in Solden, my son Carl and I always believed that Fritz was still alive somewhere. It's just that we had never heard from him since that time. I wish to repeat that I have not seen or heard from my son since 1974. At that time he was still single. I found out through the newspaper that my son had in fact got married in Australia. Before reading this, I knew nothing.
Doch wie ist dieser Mann als John Friedrich nach Australien gekommen? Die Süddeutsche Zeitung schreibt am 31. Juli 1991 in einem Artikel unter der Überschrift "Mr. Friedrich hieß Hohenberger".
Hohenberger sei am 20. Januar 1975 von Auckland in Neuseeland in Sydney eingetroffen und habe zwei Tage später einen Abflug nach Europa vorgetäuscht. Er habe aber nach Passieren der Passkontrolle das Flugzeug nicht betreten, sondern sei in Sydney unter dem Namen John Friedrich untergetaucht. Das Ministerium habe ihn als illegalen Einwanderer betrachtet.
Während also in Australien die Suche nach John Friedrich weiterläuft, wächst der Mythos. Seine Einsätze für Polizei- und Sicherheitsbehörden, etwa bei Aktionen rund um die geheime US-Anlage Pine Gap, liefern Stoff für Spekulationen. Der NSCA war dort mit der Bundespolizei eingebunden, um eine Demonstration zu sichern. Auch werden Friedrich Verbindungen zum australischen Geheimdienst ASIO nachgesagt.
The rumors have flown about the CIA and Secret Service connections of John Friedrich. Now, for the first time, there's a suggestion that he may actually have worked for our own defense forces, possibly under a false name.
Die Gerüchte verlaufen im Sand.
All Friedrich's associates told the inquest how he had alluded to international conspiracies and covert operations. The police could prove none of it.
All of these allegations of espionage and certainly all the allegations of covert operations all proved to be baseless.
Bis heute gibt es keine hundertprozentige Klarheit über seine Aktivitäten in diesem Umfeld. Auch weil John Friedrich selbst das Bild des Spions gerne pflegt. Er bestätigt Gerüchte nicht, entkräftet sie aber auch nicht. Verhalten, das zu der rätselhaften Figur passt, als die er wahrgenommen wird. Ein intelligenter Mann, der andere in seinen Bann zieht.
He was a particularly pleasant individual. I mean, he was not the sort of guy that you would go to a meeting with and come out counting your fingers to see if they're all still there. He was actually a very pleasant guy, but he always had an expression of, I wish I'd been able to perfect this myself, but he had an expression of, you were left wondering. what he hadn't told you, what was going on in the background. He gave you just enough information to sort of keep you on your toes.
In Australien stehen Friedrich Dutzende Anklagepunkte wegen Betrugs und Täuschung bevor. Trotzdem kommt er gegen Kaution frei. Am 26. Juli 1991 kommt es zu einer Tragödie.
Police were called to the Friedrich property at Seaton in eastern Victoria after a relative discovered his body in a paddock. He had a gunshot wound to the head and a firearm lay nearby. Friends say Friedrich had been depressed recently about his forthcoming trial, at which he was expected to plead guilty to 103 fraud charges involving $265 million.
Durch die wiederholten Gerüchte um Friedrichs Verbindungen ins Ausland und eventuell zu diversen Geheimdiensten wird jetzt die Frage aufgeworfen, ob sich Friedrich wirklich selbst umgebracht hat oder ob nicht doch fremde Kräfte im Spiel waren. Doch auch dieses Gerücht wird zerschlagen.
Melbourne coroner has found that the former head of the National Safety Council, John Friedrich, had lived by deception and died by his own hand. During the final day of the Melbourne inquest, there were also revelations on how Friedrich had contrived his disappearance in Australia.
Zurück bleiben seine Familie, hunderte ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein gewaltiger finanzieller Schaden. Damals ist John Friedrich oder Johann Friedrich Hohenberger 41 Jahre alt. Über eines sind sich viele einig. John Friedrich war clever, ein Visionär, einer, der etwas bewegen wollte und der seine Angestellten mehr als gut behandelte. Detective Sergeant Greg Dever findet bei seinen Untersuchungen in der Schreibtischschublade Friedrichs 5 brandneue goldene Rolex-Uhren. John Friedrich hat das Geld, das er erschwindelte, offenbar nicht für einen extravaganten Lebensstil verwendet. Warum also dieser groß angelegte Betrug? Und was wollte er mit den teuren Uhren?
I had heard rumors that he gave them to work colleagues for really good work. That's basically only a rumor. He also is reputed to have given one of his staff members a Porsche car. But these are all things that we've only just been told. But the Rolexes were real.
Die Canberra Times berichtet im April 1990 von einem Verfahren, in dem festgestellt wird, dass Friedrich einem engen Mitarbeiter den Porsche als Ausgleich für Überstunden geschenkt habe. Überstunden, die beim NSCA nicht dokumentiert waren. Knapp 300 Millionen Dollar Schulden bei 25 unterschiedlichen Finanzinstituten. Eine prominente Hilfs- und Rettungsorganisation, die liquidiert wird. Fast 500 Menschen, die ihren Job verloren haben. Und der Verantwortliche kann nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden, weil er tot ist. Die Staatsanwaltschaft beschließt, den Fall abzuschließen. Dadurch bleiben viele Fragen offen. Zum Beispiel, wie viel Verantwortung liegt bei den Finanzinstituten und der Politik? Hätten diese nicht besser prüfen müssen, wofür sie ihr Geld bereitgestellt haben? Terry Farnham begann 1986 als Buchhalterin beim NSCA zu arbeiten. Über Jahre hinweg hat sie Friedrichs Lügen und Täuschungen dokumentiert. Gegenüber SBS erklärt sie, dass alle Zinszahlungen immer pünktlich geleistet wurden und nach außen hin alles normal aussah. Friedrich bediente einfach einen schon bestehenden Kredit mit einem neuen. Das wiederholte er und niemand merkte, dass etwas nicht stimmte. Nachdem der Betrug aufgeflogen war, beobachtete Farnham aus dem Fenster, wie 3 oder 4 Männer um einen Hubschrauber stritten. Friedrich hatte ihn 4-mal finanzieren lassen. Jeder glaubte, der Hubschrauber gehöre ihm. Fraud Squad Detective Greg Dever sieht es folgendermaßen.
You don't lend anybody money unless you do proper due diligence, proper probity. And yeah, a lot of them probably did a little bit less than what they should have.
Bruce Savage hat sich als enger Mitarbeiter Friedrichs ein eigenes Bild davon machen können.
They used to line up at the office. They saw John as a really good new client who was spending lots and lots of money. You know, they were lining up at the office for John to lend money, basically. And John was very clever that way. He was telling them things that we had but we didn't have and the banks didn't go and check it, so they just lent him the money.
Friedrichs Anwalt Sig Seeler.
I agree that there were contracts that needed to be looked at and there were documents that needed to be looked at and they did exist because John created them. And that was an extraordinary part that I found about him, that he was able to produce streams and streams of documents, which on their face were valid, legitimate contracts, complicated contracts. As it turned out from the investigation, that there was no such contract that existed, just the paper.
Es stellt sich auch die Frage, ob John Friedrich als alleiniger Mastermind des Betrugs angesehen werden kann oder ob er Helfer hatte.
I doubt very much whether he had like a partner in crime. I think he was extremely capable and sophisticated in how he went about committing the fraud that he did. And that made him an extraordinary man, because he was able to do it in such a detailed, sophisticated way, drafting documents that any lawyer would be proud of.
Formal ist klar, John Friedrich war der Chef der NSCA. Er traf die Entscheidungen, steuerte und setzte seine Unterschrift. Aber konnte er alleine ein Imperium aus Helikoptern, Basen und internationalen Verträgen bauen? Es gab einen Vorstand, Gremien, Banken, PolitikerInnen und Beamte, die von dieser Organisation profitierten. Sei es durch Prestige, Aufträge oder publikumswirksame Fotos. Keiner stellte Fragen, keiner hakte nach. Im Januar 1988 wurde John Friedrich mit der Medal of the Order of Australia ausgezeichnet. In Anerkennung seiner Verdienste um die Gemeinschaft, insbesondere im Bereich der Arbeitssicherheit und der Such- und Rettungsdienste. Eine große Ehre für einen ausländischen Flüchtling, der seit über einem Jahrzehnt illegal unter falschem Namen lebte und gerade den größten Betrug Australiens beging. Rätselhaft ist auch, der Order of Australia steht eigentlich nur Staatsbürgern offen. Und John Friedrich besaß keine Staatsbürgerschaft, keinen australischen Führerschein, keinen Eintrag ins Wählerverzeichnis.
No, he wasn't an Australian citizen. Never had been, never was. He was a German citizen, born in Munich, and never ever had Australian citizenship. So how that actually happened is a bit of a mystery.
Auch Bill Meek setzt heute noch Fragezeichen hinter diese Auszeichnung.
Well, I guess if you can get an Order of Australia awarded to someone who is not only not Australian, but he's not who he says he is, and if I was able to find that out, I shudder to think how little effort other people put into having a look at this fellow.
Während des anfänglichen Insolvenzverfahrens im November 1989 sagt ein Zulieferer der NSCA vor Gericht aus. Er heißt John Hodges. John Friedrich hatte bei ihm Container gekauft und nutzte diese Geschäftsverbindung, um Transparenz und Kontrollmechanismen auszuhebeln. Die Australian Financial Review berichtet am 30. November 1989 über die Aussage John Hodges.
A two-way system was used to transfer funds received through Mr. Hodges Glenroy's Westpac bank account and back to the NSC or third-party beneficiaries, the court heard. After deducting the cost of the steel containers, around $11,000, he would transfer the funds to the NSC through bank checks in unmarked envelopes or through telegraphic transfers to NSC bank accounts in Traralgon or Sale. Another practice was to draw bank checks, which would then be paid to third parties as directed by Friedrich. These third parties included a number of luxury car dealers, various individuals, and a law firm. One beneficiary was Mr. Hodges. A month before the collapse of the NSC in February 1989, Mr. Hodges received an interest-free loan of $9 million from Friedrich and was told it was his for the weekend. He made $10,000 on the short-term money market. Mr. Hodges said he did wonder how the NSC would be able to purchase additional equipment for the finance companies after its expensive splurge on such items as aircraft, helicopters, dozens of luxury cars, horses, and its premises. But he said that after dealing with the company for 7 years, he believed company boards, accountants, and auditors were ensuring the proper conduct of the NSC.
Hodges sagt auch aus, dass er sich lediglich an 2 oder 3 Finanzinstitute erinnert, die bei ihm wegen der Container nachfragten. Diese Anfragen verwies er zurück an den NSCA. Niemand hat also genauer hingeschaut. Vielleicht wollte auch niemand den Traum, den der NSCA verkörperte, platzen lassen. Hugh Devin mit einem Erklärungsversuch.
I think it came over as a very convincing pursuit on the back of the reputation, high credibility of the NSCA Victorian section. That just had credibility from one end to the other. So I think that led to people not asking questions that they should have asked. They thought, yeah, it's okay, and the government's going to pay them some money for these aeroplanes that they've got. Would have been a fraction of what the actual costs were, and probably naively no consideration for the possibility that the normal aviation sector, who went through due process and got funding and walked over hot coals to make their business happen, was going to raise a question mark about these people getting a free run.
Der NSCA hat Leben gerettet und Menschen ausgebildet, die später in anderen Organisationen weitergearbeitet haben. Gleichzeitig basierte ein Teil dieses Systems auf Lügen und Schulden, deren Folgen andere tragen mussten. Banken, Steuerzahler, Mitarbeitende, Friedrichs Familie. Viele haben weggeschaut, weil das, was ihnen vorgeführt wurde, so fantastisch war. Dass sie glauben wollten, dass es existiert und schlussendlich auch Gutes für die Gemeinschaft leistet.
It was a bit disappointing that such a good organization had come and stuck and was not going to, you know, come back together. You have a lot of people lost their jobs, and I thought it was, you know, really unfortunate. Because it, you know, had great prospects.
Und der Mann, der dieses Konstrukt erschaffen hat, gibt weiterhin Rätsel auf. Die Faszination mit ihm bleibt bestehen.
It's like being a social chameleon. He was able to communicate well with many classes of people. He was able to, if you like, be a person who could read people very well. And by doing so, he could be a very strong man, a very vulnerable man, a very likable man. Really, he was tuned in to how other people would react and needed him to be in order for him to achieve what he wanted. And that sort of personality is a very powerful personality in John's case, because he could stroke people's egos quite well with the banks. He could make a person feel that he was in John's confidence. And the other thing he used very effectively is the natural trust that people have in each other in what, on the face of it, is like truth, gives a sense of truth.
Das war die dritte und letzte Folge von John Friedrich, Nationalheld, Hochstapler und der größte Betrug Australiens von SBS Audio. Produziert von Julia Greve, Sounddesign von Benjamin Kantak und Max Gosford, Produktionsleitung Joel Suppel. Vielen Dank auch an SBS German und das Produktionsteam der Dokumentation über John Friedrich, The Greatest Conman. Weitere Folgen von John Friedrich finden Sie in der SBS Audio App oder überall dort, wo Sie Podcasts hören können.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.